So, wir beginnen Episode 43 vom German Gunners Podcast mal mit einer provokanten Aussage meinerseits, nämlich Payet ist mir egal. Ich hatte eigentlich ein längeres Intro vorbereitet, wo es nur vor Wortspielen gestrotzt hat, aber das habe ich leider nicht geschafft umzusetzen. Deswegen gibt es eine sehr simple Begrüßung, ein herzliches Willkommen zu Episode 43, mit mir am Mikro natürlich wie immer Christian. Dem ist allerdings Payet nicht egal, aber mehr dazu dann gleich in den Arsenal News. Aber mir ist ja egal, von meiner Seite aus gibt es hier nichts zu Payet zu hören. Ja, Episode 43, was steht en Detail auf dem Programm? Also außer Payet, wollen wir natürlich zurückblicken auf das 4:0 bei Swansea und ein wenig drüber diskutieren, wie die aktuelle Lage derzeit bei Arsenal aussieht. Und es gibt natürlich eine ausführliche Vorschau auf das Spiel am Sonntag gegen Burnley im Rahmen von Spieltag 22 in der Premier League. Und wie es da aussieht im Meisterschaftsrennen, werden wir natürlich auch ausgiebig erörtern. Aber zu Beginn, Christian, die Frage, wie geht's?
Gut. Ich möchte noch kurz anmerken, von dieser ominösen Einleitung und diesem opulenten Intro sehe ich hier nichts auf dem Vorbereitungszettel.
Also ja, aber
das muss nur in deinem Kopf nur passiert
sein. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich nichts vorbereitet habe. Ich wollte eigentlich so ein richtig schönes Intro machen mit Wortspielen und blieb aber keine Zeit heute für.
Ja, manchmal ist der Tag so kurz und...
Manchmal ist es ja auch einfach verflixt.
Definitiv.
Gut, wenn sonst alles klar ist, machen wir alles noch ein wenig klarer und zwar wird vielleicht alles viel leichter.
Jetzt hast du das hier. Ich merke, du hattest doch
da
was
war das
vor.
Wortspiel, ja. Das ist
sehr schön, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach in die Arsenal News ein, bevor wir uns hier noch weiter der Lächerlichkeit preisgeben.
Boah, so schlimm war es jetzt aber nicht. Nee. Ich würde sagen, naja gut, dann fang noch mal damit an.
Ja, können wir gerne machen. Arsenal News. Wir haben natürlich Vertragsverlängerungen Omas. Wir hatten schon drei der letzten Woche. Das französische Triple wurde es ja schön getauft. Bestehend aus Koscielny, Giroud und Coquelin, gleich alle an einem Tag. Erinnerte vom Bild so ein bisschen damals an diese Unterzeichnung des English Core, dieser neuen Revolution des englischen Fußballs fortgeführt im Arsenal-Mittelfeld. Ja, du zeigst mir gerade den Finger, also nicht den mittleren, aber den Zeigefinger.
Da gleich eine Anmerkung meinerseits, weil sie passt. Blöd, dass Özi und Alexis nicht einer Nation entstammen.
Genau, wäre eigentlich irgendwie ein Traum. Ne? Aber gut, mal Alexis kann man mit beiden Hunden hinsetzen, das passt ja auch, das geht ja. Zu den dreien hinzu kommen... Oder kommt heute noch ganz aktuell und frisch Per Mertesacker, der Kapitän, hat verlängert um ein Jahr, beziehungsweise ist verlängert worden, wenn man es mal so ausdrücken will, weil sein Vertrag die Einjahresklauseloption enthielt, die Arsenal ja in diesen Verträgen älterer Spieler öfters mal einbaut und die ist gezogen worden, so wie Arsene Wenger das heute auf der Pressekonferenz bestätigt hat. Das ist die letzten Tage schon gemunkelt worden, nun auch offiziell. Der Kapitän bleibt noch ein Jahr an Bord.
Vor ein paar Tagen stand ja mal, dass er sich mit dem HSV einig ist, aber das war natürlich eine Ente. Fake News.
Das sind Fake News, genau.
Sowas wollen wir nicht haben.
Heutzutage heißt, sind das Fake News.
Was sagen wir zu der Verlängerung um ein Jahr? Arteta 2?
Ja, ich glaube, dass es insgesamt eine gute Sache ist. Ich hatte auch dazu schon mal ein bisschen in der Thematik Arteta damals auch mich so geäußert, weil ich denke, dass erfahrene Spieler, Führungsspieler mehr sind oder mehr wert sind als vielleicht die Anzahl der Einsätze, die wir am Ende der Saison unterm Strich ziehen können, weil sie einfach eine gewisse Ansage in der Kabine machen, das Team zusammenhalten und solche Attribute einfach in eine Mannschaft tragen. Obwohl ich fest auch davon überzeugt bin, dass Mertesacker noch mehr rein spielerisch und auf dem Platz zu bieten hat, als beispielsweise Arteta im gleichen Stadium, in dem er sich befand zum Karriereende. Also von daher denke ich, Mertesacker als wahrscheinlich Backup-Option zu haben auf einer Innenverteidigerposition ist jetzt nicht so verkehrt.
Ja, aber wird er viel spielen noch? Also erstmal stand ja auch heute... Wurde heute auch bekannt gegeben, dass er noch etliche Wochen von First Team Football entfernt ist.
Klar.
Also ich gehe nicht davon aus, dass er diese Saison irgendwie groß nochmal zum Einsatz kommt. Dafür sind die Spiele irgendwie dann zu wichtig.
Wenn's im optimalen Fall läuft, haben wir natürlich eine Kombination aus Mustafi Koscielny, ganz klar. Aber ja, Mertesacker lieber als Backup als gar nicht oder beziehungsweise irgendeinen unerfahrenen Innenverteidiger.
Ja, aber gut, Holding hat eigentlich auch schon häufig genug gezeigt, dass er eigentlich ja schon weiter ist. Dann Gabriel ist jetzt im Endeffekt auch eigentlich jemand, den ich jetzt vor Mertesacker sehen würde.
Also, ja, ist definitiv schwer.
Wahrscheinlich der Klassiker mit 2 bis 3 Ligapokal einsetzen, wenn es normal läuft.
Wahrscheinlich wird er eher mit den vorbenannten Attributen glänzen können, aber gut, man weiß ja natürlich auch nie, wie sich so eine Saison insbesondere verletzungstechnisch entwickeln kann, auch im nächsten Jahr. Da sind wir ja sowieso nie so besonders gesegnet an der Stelle. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Hinsichtlich der anderen dreien würde ich sagen, super, dass man die drei weiter an sich gebunden hat. Giroud hatten wir ja schon mal besprochen mit der Wichtigkeit oder auch dem Vertragsverlängerung und dem, dass wir es hundertprozentig unterstützen. Koscielny ohne Frage. Ich hatte ihn als den besten Innenverteidiger der Liga quasi in dem Rahmen betitelt, was ich denke, was er auch ist. Und Coquelin, klar, kann man nicht meckern. Wird man sehen, welche Rolle er im Mittelfeld, an welcher Stelle spielen wird. Primär Startelf, eher Ersatz. Das ist ja auch so ein bisschen diskutiert worden in den letzten Tagen, wo man ihn da einsortiert. Aber ich denke einfach, die Vielzahl an Spielern zu haben in der neuralgischen Position, defensives Mittelfeld, ist denke ich, in der heutigen Zeit nie verkehrt.
Yes, so ist es. Und eben auch ein gutes Zeichen für Alexis und Özi, falls sie in irgendeiner Form noch überlegen, den Vertrag eventuell zu verlängern, zu zeigen, dass der Verein es ernst meint, die finanziellen Ressourcen hat und dass sich eben auch die Spieler, die wichtig sind, sozusagen aus der ersten Elf zum Verein bekennen.
Genau, ich meine jetzt, du hast finanzielle Ressourcen jetzt auch da schon mal angesprochen. Die Statistik ist ja, glaube ich, gestern veröffentlicht worden, der reichsten Clubs der Welt. Da rangiert ja Arsenal, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf Platz 7.
7, ja.
Aber natürlich hinter Mannschaften, die jetzt wie PSG oder ähnliches natürlich sehr hohe Ressourcen zur Verfügung haben. Von daher hat man natürlich die Mittel und da ist das natürlich schon eine wichtige Sache, dass man auch die Leistungsträger und die Eckpfeiler einer Mannschaft, wie beispielsweise Koscielny, eben an sich weiter bindet, auch als Zeichen natürlich in die Richtung ganz angebracht.
Manchester United auf Platz 1.
Ja, verrückt, ne, wo das ganze Geld immer herkommt. Das ist immer
bei der
so.
BBC haben sie heute Morgen im Frühstücksradio den Witz gemacht, weil die jeden Grashalm sozusagen nochmal extra vermarkten.
Ja, die
Vermarktungspolitik sozusagen.
Die haben nicht sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verschiedene Sponsoren für Trikot und Trainingsklamotten.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist wirklich, das ist faszinierend.
Zeigt im Endeffekt nur, wie du mit dem englischen Fußball ein Geld generieren kannst und müssen sich die Chinesen noch einiges abgucken.
Ja, das ist wohl wahr.
Vertragsgespräche Özi und Alexis, schöne Situation heute auf der Pressekonferenz. Ein Journalist wollte fragen hat sozusagen seine Frage schon vorweg angekündigt und wollte wissen, ob es Neuigkeiten bezüglich Özi und Alexis gibt und ob er ein bisschen ins Detail gehen könnte mit seiner Frage. Und dann meinte Wenger so, ja, können Sie machen. Und dann kommt erstmal die Frage, gibt es Neuigkeiten? Und Wenger einfach so, nein. Da wird nichts mehr kommen. Die Fragen sind überflüssig. Solange es nicht die offizielle Verlautbarung vom Verein gibt, wird da nichts nach draußen dringen. Und es gibt keine Neuigkeiten, Punkt.
Ja, ich denke auch, das lohnt jetzt nicht, hier großartig Kaffeesatzleserei zu betreiben. Also wenn die Tinte getrocknet ist, wird man es uns sagen.
Ja, gut. Dann Verpflichtung von Colin Bramall ist mittlerweile auch durch. Ja. 2-Jahres-Vertrag, glaube ich, erstmal. Irgend sowas.
Ja, ist definitiv bestätigt. Trainiert er auch schon insofern
mit,
genau. Und da müssen wir wirklich gucken, wie kann er sich entwickeln, welchen Sprung kann er machen, in welcher Geschwindigkeit kann das vorangehen? Ist das, was man vielleicht da sich erhofft? Und kann er irgendwie die Mannschaft weiterbringen? Kann er Druck aufbauen auf entsprechenden Außenverteidigerpositionen, auf die Stammkräfte? Das sehe ich sicherlich ganz entspannt und guck mal, was man da so von ihm geboten kriegt, vielleicht auch in einem zukünftigen Liga-Pokalspiel oder ähnliches oder eben auch vielleicht in Vorbereitungsspielen im Rahmen der Sommerpause.
Jetzt weiter im Programm, bitte.
Verkauf Carl Jenkinson.
Noch nicht offiziell.
Wenger druckt so ein bisschen rum. Ja, ist auf einem guten Weg, ist so gut wie eingetütet. Er trainiert aber noch bei Basel komplett voll mit. Und
das machen aber auch andere.
Das machen auch andere, ja. Aber Sam Allardyce hatte ja schon mal, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen, das eigentlich schon mal als vollzogen in seiner Pressekonferenz rausgehauen. Ich denke, der Deal wird sehr wahrscheinlich vonstatten gehen. Ich weiß gar nicht, ist es denn jetzt ein permanenter Deal oder
muss
ist es eine Laie?
Ja, wahrscheinlich. Also so ein Wenn, hieß es, glaube ich, permanent.
Genau, also da war ich auch noch mit keiner wirklichen zufriedenstellenden Antwort gesegnet in der Zeit. Aber ja, wir hatten das ja mal schon mal angerissen, ob das eine gute Entscheidung ist, beziehungsweise ob man dann nochmal handeln müsste. Wie ist dein Verdikt jetzt so im Endeffekt mit dem Kurs?
Verdikt? Ja. Auch selten benutzt das Wort.
Ich ja. Wusste, dass das, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, der wird einer kommen jetzt. Aber ist ja auch stark.
Stark, ja. Ne? Ja. Da ist ja auch die Frage von Tim Dosch natürlich. Sehen wir Handlungsbedarf auf der Rechtsverteidigerposition, wenn Jenkinson gehen sollte? Schwierig, weil Jenkinson ja praktisch nicht gespielt hat, also wenig Einsätze, deswegen, wenn er jetzt fehlen sollte zukünftig, fällt das in erster Linie gar nicht mal so auf. Allerdings hat ja auch die Bischini wirklich gespielt und Gabriel eigentlich jetzt derjenige war, der immer auf der Rechtsverteidigerposition ausgeholfen hat, wenn Bellerin mal verletzt war. Sehen wir Handlungsbedarf? Ja, ich denke schon, weil auf Dauer wäre es dann insgesamt ein bisschen eng, wenn man nur Bellerin, Gabriel, Mustafi, Koscielny als die 4 Spieler da hinten hat. Klar, man hätte Holding noch, der da spielen kann im Maitland Knights, würde auch funktionieren. Schwierig. Also ist jetzt nicht so wirklich akut, wo ich sagen würde, man müsste jetzt unbedingt im Januar-Transferfenster da was tätigen, gerade auch auf so einer Position, die A, wo man gute Leute ja auch echt suchen muss und B, wenn man die dann gefunden hat, die auch nicht gerade günstig sind. Aber so perspektivisch gesehen, auch mit der Frage, wie lange bleibt Debuchy überhaupt noch beim Verein, kann Maitland Knights eben schon der Backup sein für Bellerin, beziehungsweise kann Gabriel dauerhaft auf rechts spielen, weil man dann natürlich eine Option in der Innenverteidigung wieder rausnimmt. Würde ich schon mal sagen, dass das eventuell eine Position ist, die man im Sommer zumindest mal beobachten sollte. Also ich sehe gar nicht, dass wir jetzt, wenn Özi und Alexis verlängern, dass wir auch mit der Rückkehr von Welbeck jetzt und mit Perez irgendwie offensiv groß was machen müssen, sondern ich glaube, dass nach langer Zeit im Sommer perspektivisch wieder eher auf den Außenverteidigerpositionen, / Innenverteidigerpositionen etwas zu machen wäre.
Ja, klar. Unabhängig natürlich jetzt mal von der Frage Verletzungen, die vielleicht einen Transfer auch im offensiven Bereich notwendig machen könnten, aber in der Defensive, gebe ich recht, müssen wir natürlich dann auf Sicht sehen, dass man sich da wieder breiter auch in der Qualität aufstellt. Im Winter sehe ich jetzt auch nicht zwingend, dass wir da agieren werden. Wenger hat auch schon mehr als deutlich kundgetan, dass im Winter jetzt nichts passieren wird. Und wir haben ja sowieso oder eigentlich auch die meisten mit keinem Transfer gerechnet. Jetzt nehmen wir mal den Coen Bramall mal aus. Das ist für mich jetzt kein Transfer, der jetzt in diese Kategorie oder in diese Diskussion fallen würde. Dass wir dann wahrscheinlich bis zum Ende der Saison, bis in den Sommer mit den entsprechenden Auffüllungen aus dem aus der zweiten Mannschaft, aus dem Jugendbereich eben arbeiten werden, wenn es dann eng würde, dass man verletzungsbedingt handeln müsste. Aber man muss natürlich auf sich gucken, dass man auch auf diesen Positionen, genauso wie man es auf anderen Positionen tut, auf die Zukunft gesehen, mit guten, qualitativ hochwertigen Spielern seinen Kader verstärkt. Und das ist eben auch eine Thematik, die auch für andere Spieler wie eben Alexis oder Özil eben auch entscheidend ist, dass ich an allen Positionen im Team eben gut verstärke. Und denke ich, dass es insofern eben auch in der Mache ist oder beziehungsweise den Hintergedanken der Verantwortlichen da durchaus schwebt, wenn ich jetzt eben Spieler wie Jenkinson und Debuchy beide gleichzeitig abgebe, jetzt unabhängig von Qualitätsfragen, sondern einfach von Positionsfragen und da müssen wir dann mal gucken, was uns da im Sommer erwartet, aber ich denke, das ist tatsächlich eher ein Thema für den Sommer sein wird.
Sehen wir denn noch irgendwelche Abgänge im Januar? Sanogo, Debuchy, Akpom?
Ja, aber Sanogo... der ist für mich eigentlich schon weg. Also das ist eigentlich im Endeffekt nur noch eine Nummer auf dem Gehaltscheck, wenn man es mal so bitterböse sagen möchte. Aber niemand hat den guten Herrn seit etlicher Zeit irgendwo gesehen, auf einem Video, auf einem Foto oder wo sonst noch. Ich weiß gar nicht, wo der abgeblieben ist. Und Wenger hatte ja irgendwann mal so eine komische Anmeldung gemacht.
Er hätte Top-Stürmer und Sanogo hat er auch mit aufgezählt.
Ja, das ist natürlich bitter. Da hat er sich irgendwie wohl leicht im Manuskript vertan. Aber Sanogo wird sicherlich verkauft werden. Ich denke, man hat es auch schon öfter versucht. Es ist wahrscheinlich nur irgendwie gescheitert. Mit Amsterdam hat das ja auch nicht funktioniert im letzten Jahr. Akpom fände ich schade, weil ich immer noch ein Fan von ihm bin, von dem, was er, glaube ich, potenziell kann. Die Frage ist eben nur...
Aber kein Platz mehr, seitdem jetzt Alexis auch Mitte spielt meistens.
Dann. Ja, die Frage ist, wo kriege ich ihn unter? Kann ich ihn wirklich verwenden für eine Vielzahl von Spielen, sodass er auch in den Rhythmus kommt? Und wenn wir, was wir alle hoffen, Welbeck eben konstanter sehen und er nicht dem Verletzungspech unterliegt, dann wird es natürlich wirklich schwer. Und es würde mir persönlich leid tun für den Jungen, weil ich glaube, es ein wirklich guter Spieler ist und beziehungsweise werden kann. Aber manchmal muss man eben vielleicht auch aus seiner Sicht schauen, wo geht die Reise hin, wo kann ich potenziell für mich auf Jahre gesehen First Team Football spielen. Und den Weg sollte er dann auch einschlagen.
Gut, dann weiter. Verletzung Santi. Ja, eventuell Saison aus, keiner weiß es so richtig. Generell Verletzungsthematik ist ja immer so ein bisschen mysteriös. Walcott ist der nächste Kandidat. Aber Casola wurde wohl nochmal operiert und das musste nochmal ein Eingriff vorgenommen werden. Und ja, fällt bis auf Weiteres erstmal aus.
Ja, wir hatten mal abseits von der Podcast-Aufnahme, hatten wir das Thema auch schon mal besprochen und da hatte ich auch nur so gesagt, so dass das wird wieder zwei oder drei Spiele maximal vor Saisonende. Da war das noch nicht mit den News raus, aber irgendwie, man hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass das wieder in diese Richtung gehen kann, nachdem es erst nur kurz sein sollte, dann schleppte es sich hin und immer, das ist immer dieses typische häppchenweise Informationen rausgeben vom Trainerstab, was Verletzungen angeht. Und dann kommst du irgendwann zu dieser News, ja, OP notwendig, dann wird ein Zeitraum festgezurrt und da kannst du im Zweifel wahrscheinlich nochmal die Hälfte von dem Zeitraum draufrechnen, dann bist du bei der realistischen Zeit angelangt. Was bei Casola natürlich dann bitter ist und sehr wahrscheinlich kein großes Eingreifen in dieser Spielzeit mehr erlauben wird, was schade ist. Ja. Da ist übrigens die Thematik mit der Optionsziehung von Wenger auch schon im Endeffekt ja, bestätigt worden ist es nicht ganz, aber so angedeutet worden damals im Zuge mit Mertesacker, dass diese Optionen bestehen und dass man die wohl ziehen wird, gehe ich aber auch ganz stark davon aus, dass man es bei Casola auch tun wird.
Ja, und wenn er fit ist, ist er ja auch nochmal eine echte Verstärkung.
Definitiv.
Gut, dann FA Cup, vierte Runde, juhu, Samstag, 28. Januar, 18:30 Uhr bei Southampton. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl.
Ich hatte gestern Abend auch so insgeheim so ein bisschen die Daumen gedrückt und habe gedacht, mein Gott, dann wäre schon nicht schlecht, wenn Norwich das packen würde, weil ich hatte auch gesehen, es war irgendwie, ich glaube, 15.000 im Stadion.
Ne? Es war auch kurz vor Schluss der Siegtreffer.
Ja, es gab ein Bild, da war ich das Gefühl, es wäre gar keiner im Stadion. Also, ja, gut, als ob die ganze Tribünen geschlossen hätten.
Blödes Spiel, blöde Ansätze, wenn man sich anguckt, was die Konkurrenz so hat im FA Cup, alle Heimspiel gegen so etwas einfachere Gegner.
Nicht wirklich.
Musst du eigentlich mit der vollen Kapelle antreten.
In Southampton sowieso, da sind wir noch einige schuldig aus den letzten Jahren, gar keine Frage, da muss eigentlich das volle Ensemble auflaufen, gebe ich dir vollkommen recht.
Das ist blöd, weil man Dienstag gleich gegen Watford wieder spielt, was jetzt nicht ungemein weniger wichtig ist, das Spiel, deswegen, blöde Auslosung. Wir hatten jahrelang Glück mit den Heimspielen und den Ansetzungen im FA Cup, diese Saison soll es noch nicht so sein.
Nee, bisher nicht so ganz glücklich insofern mit der Heimspielkonstellation. Aber gut, da müssen wir jetzt durch und müssen schauen, dass wir das Beste aus machen. Man kann dann gleichzeitig einen Premier League Konkurrenten rausnehmen, das muss man von der Seite sicherlich betrachten. Und wenn wir dort einigermaßen uns mal zusammenreißen, sollte es auch eine Möglichkeit sein, im St. Mary's endlich mal zu gewinnen.
Ja, oder zumindest, kein Wiederholungsspiel, das würde nur im Weg stehen. Man muss da gleich nach 90 Minuten das Ding sicher machen. Gut, dann Payet.
Payet. Ja, also du hast es jetzt am Anfang so dargestellt, als ob Payet jetzt ein Thema wäre, wo ich sagen würde, für Arsenal, so war es gar nicht angedacht in der Konzeption dieses Podcasts. Es ging einfach nur mal allgemein um diese Payet-Geschichte, Verweigerung, Trainingseinheiten, insbesondere mit Blick darauf, dass man das bei Arsenal ja auch schon mal hatte mit Fabregas und ähnlichem. Und dazu gab es auch Zuschriften, ob wir Payet denn bei Arsenal sehen würden und wie das denn so wäre, wenn man eine solche Einstellung schon vor einem Wechsel sehen würde. Hat sich im Endeffekt insofern ja überholt, weil ja Wenger gesagt hat, also Payet, das ist kein Thema für uns. Er ja auch scheinbar nach Marseille zurück will, aus angeblich familiären Gründen. Es war einfach nur mal so diese Thematik, dass man vielleicht nochmal solche Konstellationen anspricht, ob solche Spieler und losgelöst vom Namen Payet einfach dann überhaupt ins nähere Visier eines Vereins für einen Wechsel gefasst werden sollten. Ich habe da die Meinung zu, dass ich sagen würde, persönlich nein, wenn ich schon so ein Verhaltensmuster sehe, weil ich dann eigentlich für mich deutlich genug sichtbar gemacht bekomme, dass der Spieler eigentlich nur seine eigenen Interessen, sei es finanziell, persönlich, wer auch immer, in den Vordergrund stellt vor denen des Vereins. Das ist so die Grundhaltung, die ich dazu habe. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie anders siehst oder.
Damit ist alles gesagt, würde ich sagen.
Genau, du hast ja gesagt, super, jetzt sagst du nicht.
Aber ja, aber ja, ich meine, ganz ehrlich, also macht jetzt nicht gerade Werbung für sich, oder? Ich meine, der unterschreibt einen Vertrag und das ist ja jetzt auch nicht so, dass das dann irgendwie so ein Vishnu ist, den man irgendwie einfach so von einer Seite aus aufkündigen kann. Und klar, ich meine, bei West Ham läuft es diese Saison jetzt auch nicht so gut. Hat er sich vielleicht auch anders vorgestellt nach der letzten Saison. Ja. Aber kann er ja jetzt nicht sagen, na, dann spiele ich nicht mehr und ich will transferiert werden. Also das ist ein bisschen einfach.
Ich finde es eben so ein bisschen bei dieser Thematik so ein bisschen erschreckend. Ich meine, klar, wir befinden uns in einem Fußballumfeld, in dem wir ja so Geschichten haben wie Riesenangebote von chinesischen Vereinen und solchen anderen Machenschaften im Endeffekt, die eigentlich zeigen, dass Vertragstexte, Unterschriften irgendwie nicht mehr wirklich den Bestandteil haben, den sie eigentlich haben sollten oder mal hatten. Das ist eigentlich eine traurige Entwicklung und ich würde mir in solchen Situationen
mal wünschen. Naja, ich meine, also du kannst letztendlich also Verträge auflösen aus Vereinssicht oder zu sagen, ich verkaufe einen Spieler, wenn ein gutes Angebot kommt, das ging ja schon immer. Aber ich meine, bei Payet ist es ja mal was völlig anderes, wenn er sagt, ich spiele nicht mehr und möchte gerne wechseln. Also
ja, aber es ist so, dass man...
Und vor allen Dingen dann eben wechseln und wo man jetzt sagen würde, aus Sicht von West Ham lohnt sich das noch nicht mal, was halt Marseille derzeit irgendwie überlegt, auf den Tisch zu legen.
Aber es ist so dieses, dass man diesen Vertrag nicht mehr ehrt als Spieler und somit auch diese Verbundenheit, die man vielleicht mit diesem Verein eingegangen hat, ist aufgrund dieses Vertrages irgendwie auch nicht mehr ehrt. Und das finde ich irgendwie schade.
Wobei es auch die Ausnahme ist, ne? Also es gibt ja, die Regel.
Es ist schon die Ausnahme, klar. Das ist natürlich ein bisschen exzessiv nach außen gekehrt von Payet natürlich in der Gestalt. Aber ich sag mal, vielleicht im Hintergrund, wenn solche Konstellationen auflaufen, wenn ich einen Spieler habe, der vielleicht ein bisschen intelligenter ist, der kann es natürlich unterschwelliger natürlich auch diese Message rüberbringen, ohne dass man es gleich so macht. Und das ist natürlich wirklich sehr stümperhaft gewesen und wahrscheinlich hätte er mehr erreicht, wenn er es auf anderen Wege versucht hätte. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Frage des Beraters und wie der dann irgendwie geistig aufgestellt ist. Aber so viel einmal zu dieser Payet-Geschichte und zu diesen Zuschriften, die ich da persönlich bekommen habe und wie ich diese Thematik sehe. Das habe ich euch jetzt gesagt und von daher können wir eigentlich aus den Arsenal News überschreiten in den Rückblick auf das Swansea-Spiel und die aktuelle Lage in der Tabelle, wie wir uns jetzt im Endeffekt positionieren, auch nach den Ergebnissen der anderen Mannschaften.
Können wir wohl, ja. Zu dem Spiel selbst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen.
Genau, das musst du oder so du sagen, weil ich es nicht gesehen habe.
Ja, es war unspektakulär. Also es war eher schön für die Arsenal-Fans, weil es dann ein deutlicher Auswärtssieg gewesen ist. Aber es war jetzt so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja gut gespielt, habe ich eigentlich auch erwartet. Und so richtig viel konnte man jetzt an Neuigkeiten oder Erkenntnissen eigentlich nicht rausziehen. Und deswegen war es wahrscheinlich auch so, dass nach dem Spiel alle über diese Sanchez-Reaktion gesprochen hat, wo er nach seiner Auswechslung da irgendwie ein bisschen Theater gemacht hat. Generell vom Spiel waren die ersten 30 Minuten ja nicht gut, muss man ehrlich sagen. Wir haben wieder sehr, sehr schwer ins Spiel reingefunden, aus vielfältigen Gründen, glaube ich. Die Umstellung im Mittelfeld mit Chaka Ramsey hat wieder ein bisschen gebraucht, dann eben mit Gabriel auf der rechten Seite hat etwas Zeit gebraucht und damit auch das Flügelspiel generell, also Gabriel rechts mit Iwobi erst eine gewisse Zeit und auch auf links mit Sanchez wieder, der eben nicht in der Mitte gespielt hat, sondern wieder auf der linken Seite, dann mit Monreal, das hat alles ein bisschen gedauert. Ramsey brauchte Zeit, um sich zurechtzufinden und ja, Swansea vielleicht auch beflügelt ein bisschen durch den Trainerwechsel, hat das die ersten 30 Minuten ganz gut gemacht und so nach 30 Minuten kamen wir dann ein bisschen besser ins Spiel, machen dann glücklicherweise eigentlich so mit der ersten richtigen Torchance oder mit der zweiten eigentlich das 1-0 durch Giroud, 13. Saisontor bei 18 Torschüssen.
Das ist eine gute Quote.
Das ist eine gute Quote, eine Quote, die eine Vertragsverlängerung verdient. Und gehen dann eigentlich mit 1-0 in die Halbzeit und man denkt so ein bisschen, ach, hätte schon ein bisschen mehr sein können, aber es war jetzt auch so, dass, also es war jetzt auch nicht so, dass Swansea uns irgendwie an die Wand gespielt hätte, sondern die waren halt durch Pressing im Mittelfeld immer vielleicht einen Schritt schneller als wir. Und ich war dann sehr überrascht von der starken zweiten Hälfte, wo man eigentlich genauso gespielt hat, wie ich es erwarte, dass man das von Anfang an tut. Hoch verteidigt, Pressing auf den Gegner unter Druck gesetzt, wieder mehr bewegt und dann hat man sehr schnell das 2 und das 3-0 gemacht, mit ein bisschen Glück durch Eigentore.
Ja, aber, gut, aber das sind so Sachen, die muss ich auch erzwingen.
Richtig, ne? Genau, den Satz wollte ich eigentlich selbst sagen, danke. Und dann war das Spiel eigentlich gegessen und dann hat man mehr oder weniger hatte der Trainer Gelegenheiten rechtzeitig zu wechseln, um die Spieler ein bisschen zu schonen und man hat dann eigentlich Gegner und Ball ja kontrolliert und diktiert.
Aber das zeigt auch wieder diesen Start in die zweite Halbzeit, wie man eigentlich mit einem etwas erhöhteren Aufwand Mannschaften der Qualität von Swansea derzeit im Endeffekt relativ schnell.
Klar, du musst es halt nur von Beginn an machen.
Genau, man kann sie relativ schnell das Spiel für sich entscheiden, die Thematik erledigen und dann in ruhigere Fahrwasser kommen. Und das ist ja das, was wir auch schon in den Spielen zuvor gesagt haben, wo wir natürlich dann federn lassen mussten, dass wenn du das vielleicht von Beginn an machst, ersparst du dir eine Menge Arbeit in Form vielleicht von notwendigem Laufspiel, von Energie, die ich in den Spielen nachher noch stecken muss, um was zu drehen. Diesmal ist es sich ausgegangen, einfach weil man es vielleicht auch ein bisschen geschickter gemacht hat und,
ja, und vielleicht zum richtigen Zeitpunkt auch die Gelegenheiten, die sie hatten, nicht wirklich gut genutzt haben.
Und eben auch zum richtigen Zeitpunkt dann vielleicht auch in Führung gegangen ist, kurz vor der Halbzeit. Das spielte vielleicht also ein bisschen in die Karten, aber da sollte man dran arbeiten, dass man vielleicht diesen Schritt des Aufwands vielleicht nach vorne verlegt. Solange er natürlich dann noch kommt, ist natürlich auch nicht schlecht, als wenn man in der zweiten Halbzeit dann mit einer so starken Leistung eben starten kann, ne?
Ja, aber es zeigt sich, dass wir jetzt in den letzten Wochen es nie geschafft haben, über 90 Minuten mal so eine Leistung zu bringen. Und das ist eigentlich notwendig, um Selbstkräfte zu sparen, auch wenn man halt Spiele frühzeitig entscheidet. Wobei, das war jetzt ja frühzeitig nach einer guten Stunde. Aber man muss sich jetzt auch nicht so sorgen, glaube nicht die größten Sorgen machen, dass es nicht klappt. Aber könnte besser sein, wie wir die Spiele derzeit angehen. Und ich finde auch keinen so einen genuinen Erklärungsfaktor, den man irgendwie deutlich machen kann, woran es liegen könnte. Also man jetzt bei dem Swansea-Spiel war es ganz klar, die drei Umstellungen auf den zentralen Positionen, das brauchte ein bisschen, bis ich das eingespielt hatte. Aber wir haben es ja auch gegen Bournemouth gesehen, wo das überhaupt nicht funktioniert und der hat ja eigentlich die Top-11 gespielt. Also ja, gut, im Endeffekt ist es egal erstmal, weil das Ergebnis am Ende stimmt.
Genau, egal ist es vor allem, weil wir 3 Punkte geholt haben, in Bezug eben auch auf die anderen Partien, wo wir, mit Ausnahme von Chelsea und den Spurs, eigentlich Boden gut machen konnten. Wir haben das Unentschieden gesehen zwischen Liverpool und United,
Also ich habe es nicht gesehen, ja, aber
gesehen im Sinne von vernommen.
Vernommen.
Und wir haben die Niederlage von City gegen Everton schön uns freuen dürfen. Da hat City mal richtig einen auf den Sack gekriegt.
Da habe ich die zweite Halbzeit gesehen, weil vorher Biathlon noch lief. Das war gut, das Spiel, muss man sagen. Also gut von Everton vor allen Dingen.
Ja. Wir haben die echt aufgebaut, ne?
Nee, also es war, also diese, Everton ist ja mit einer 2-0-Führung, glaube ich, in die Halbzeit gegangen.
Ja.
Und da hätte man jetzt denken können, okay, gut, 2-0, vielleicht fühlen sie sich irgendwie sicher und dann nutzt das Man City aus, um nochmal ranzukommen. Aber Everton hat das echt clever gemacht und dann auch nochmal mit dem 3 und dem 4-0 zum Schluss. Also das 4-0 war ja wirklich eher so ein, ja, Kosmetik dann am Ende, weil das wirklich sehr spät gefallen ist. Ziemlich gut. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, also Man City war schon schlecht, muss man auch sagen. Das war jetzt nicht die beste Leistung, aber wir hatten es damals schon diskutiert, als wir im Goodison Park gespielt haben. Everton tut sich mit halt solchen Mannschaften, die mitspielen, sehr viel einfacher. Deswegen ärgert es mich immer noch, wenn man dran zurückdenkt, dass wir eigentlich dieses Spiel damals zumachen hätten müssen und dann wären wir mit 3 Punkten da weggegangen. Also Everton tut sich mit solchen Gegnern halt sehr viel einfacher. Das hat Liverpool auch schon gesehen, als die da gespielt haben und nur unentschieden gespielt haben, glaube ich. Ja gut, und Man City hat, glaube ich, das hat man gesehen, kein Problem im Sturm vorne von der Offensive, sondern bei denen hapert es derzeit ziemlich defensiv.
Insbesondere beim Keeper.
Auch beim Keeper, ja. Aber ich meine, klar, wir sehen das bei Petr Cech, da fängt es halt mit an. Wenn der nicht derjenige ist, der seine Vorderleute so ein bisschen strukturiert und denen auch Anweisungen gibt, ja, steht und fällt halt sehr viel. Und ich meine, auf der Linie an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist, aber so in seiner ganzen Kommunikation und Beherrschung, Strafraumbeherrschung, erinnert er so ein bisschen vielleicht an Ospina auch.
Das habe ich auch schon oft gedacht.
Aber nee, ich meine, die Fehler bei den Gegentoren sind natürlich auch schon vorher passiert. Also, wo,
ja,
war halt einfach so ein gebrauchter Tag. Ich meine, wir kennen das ja, ne? Dann läuft es halt einfach nicht. Überraschend eben bei Man City halt, dass die schon mehrere diese Saison hatten und ja alle immer gedacht haben, dass dieser Gott da jetzt an der Trainerlinie, dass das in seiner DNA eigentlich nicht so drin ist, dass du mal so einen schlechten Tag hast und 0-4 auswärts irgendwo verlierst. Aber da muss man halt auch sagen, ist die Premier League nochmal eine andere Variante als Spanien und Deutschland, die ist mittlerweile so ausgeglichen, dass wenn du selbst einen schlechten Tag hast, dann verlierst du halt auch mal beim Tabellen 7. oder beim Tabellen 11.
Das ist, glaube ich, der Punkt, dass du einfach das Level an, ja, Bespielung, was du bekommst von allen 20 Mannschaften in der Liga, eben so intensiv ist, dass du da einfach selber dann eben auch mal nicht so eine Auszeit nehmen kannst. Also Sachen wie, wenn ich Bayern trainiere und dann fahre ich eben die Tabellen 10., ja, dann ist das einfach klar, dass das sehr wahrscheinlich in einem Sieg endet. Auch wenn ich nicht so gut spiele, dann gewinne ich das irgendwie 1-0 oder 2-1, weil ich die individuelle Klasse einfach noch mehr habe. Das ist einfach in der Premier League nicht so gegeben. Und da muss ich wirklich um jeden Zentimeter fighten. Auch wenn die gegnerische Mannschaft qualitativ, was den fußballerischen Anspruch angeht, um Klassen schlechter ist. Aber das wird einfach durch das Level der Intensität einfach wettgemacht. Und ich glaube, dass Guardiola das weiß, aber es ist noch nicht so ganz angekommen in der Umsetzung seiner Spielphilosophie, was eben auch dann in der Anzahl mancher Niederlagen, die unerwartet sind, dann sich widerspiegelt. Ne? Aber im Endeffekt, gut, was wollen wir sagen, sind 2 Punkte hinter uns. Also es ist jetzt nicht so viel schlechter, als wir sind. Nee. Es ist nur eben überraschend, weil man vieles andere erwartet hatte und es auch viele anderes überzeichnet dargestellt worden ist im Laufe der Saisonvorbereitung. Was uns eben vielleicht nochmal einen Blick auf die Tabelle eben auch blicken lässt. Mit 44 Punkten sind wir jetzt auf Platz 4. Jeweils 1 Punkt Rückstand haben wir eben auf die Spurs und Liverpool, die mit 45 Punkten auf 2 und 3 stehen.
Spurs und machen mir Sorgen.
Ja, Vertonghen jetzt 6 Wochen, habe ich gerade gehört.
Ja, aber die sind Spurs sehr gefestigt diese Saison bisher. Mal abwarten. Ja. Irgendwann kommt ja deren klassischer Einbruch.
Ja.
Eher so im Frühjahr.
Mal abwarten. Mal gucken, was passiert.
Aber momentan mit Chelsea, also sagen wir mal so, Platz 1 und 2, auch wenn da jetzt noch 7 Punkte Abstand dazwischen sind, spiegelt sehr gut die Leistung wieder. Also ich glaube, Chelsea und die Spurs derzeit die beiden besten.
Ja, was eben daran resultiert, dass wir weiterhin 8 Punkte hinter Chelsea rangieren. City spielt übrigens bei den Spurs am Wochenende, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Da gucken wir uns aber nachher nochmal drauf. Ja, abschließend vielleicht zum Spiel bei Swansea, bevor wir gleich einen kurzen Break machen. 3 Punkte, munter putzen, weitermachen?
Ja.
Ja. Bevor wir das vergessen, wir haben noch nicht die Alexis Sanchez Auswechslungstirade.
Ja, ich habe das ja im Blog-Eintrag schon versucht deutlich zu machen, dass ich das überflüssig finde, darüber zu diskutieren, weil es ist jetzt auch nicht so wild, aber ich finde es auch überflüssig, dass er da so ein Theater macht.
Also, ja, beides kann ich unterschreiben.
Ja, also völlig überflüssig. Also, ich meine, er ist ja jetzt auch nicht in der 50. Minute ausgewechselt worden, sondern es war 70 oder 75.
Ja, also er
es war gerade so, als hätten wir irgendwie 5-0 verloren.
Ja, manchmal, er hat ja sogar noch ein Tor gemacht. Ja. Manchmal ist er eben in seinem Ehrgeiz, steht ihm manchmal ein bisschen im Weg in solchen Sachen. Er hätte es im ganzen Sinne nicht machen sollen, aber das zeigt auch diese Gesellschaft, in der wir uns auch fußballtechnisch oder journalismustechnisch bewegen, dass man aus so einer Geschichte so viel rausschlachten muss ja, oder muss möchte.
Also das sollte er ja mittlerweile auch wissen, dass er, wenn er sowas macht, dass das breit getreten wird. Also so clever ist er ja eigentlich auch.
Ja, aber ich denke, Arsenal hat es ganz gut gemacht. Die haben das im Endeffekt nicht weiter großartig kommentiert. Und das sollten wir auch nicht tun. Also ich meine, das ist lächerlich und er wird es wahrscheinlich auch wissen und im nächsten Spiel kann er gerne wieder 3 Tore machen und dann hat sich die ganze Sache auch erledigt.
Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und blicken voraus auf das Wochenende und unser Spiel gegen Burnley.
So, weiter im Programm. Premier League Spieltag 22 und unser Spiel gegen Burnley am Sonntag. Das heißt, 7 Partien finden am Samstag statt. Was haben wir denn da im Einzelnen so? Wir fangen an um 13.30 Uhr mit Liverpool gegen Swansea. Das ist aus Sicht der beiden Mannschaften sicherlich schon mal gut, aus meiner nicht, weil das parallel Massenstart der Biathlon-Frauen.
Also, mir fällt es jetzt schwer, hier nicht zu lachen, aber Felix meint das ernst, ihr guckt das echt.
Ja, ist wichtig, ist jetzt das letzte Weltcup-Wochenende vor der Weltmeisterschaft, dann am 9., 10., 11. Februar.
Da werden nochmal die Claims abgesteckt.
Da werden die Claims nochmal abgesteckt. Weltmeisterschaft dann am 9.10. geht es, glaube ich, los in Hochfilzen in Österreich.
Gut, dass du jetzt nochmal genannt hast, in welchem Land das ist, weil da hätte ich jetzt nicht...
Aber Liverpool-Swansea, ausgehend von der Leistung, die ich letzte Woche von Swansea gesehen habe, erwarte ich da jetzt auch nicht das hochspannende Spiel, sondern würde ich sagen, klarer Heimsieg Liverpool. Und die würden sozusagen dann die Konkurrenz unter Druck setzen und schon mal vorlegen, wenn es normal läuft.
Das dürfte wahrscheinlich der Lauf der Dinge sein, wo man sich zwar jetzt bei Plymouth... Argyle im Rückspiel des FA Cup
beschwert hat, aber das war ja auch absolute B-Mannschaft gespielt.
B-C-Truppe und ich glaube die jüngste Mannschaft, die Liverpool in den letzten Jahren aufgeboten hat. Von daher, ich rechne fest mit 3 Punkten für Klopp und dann ist die Druckkulisse ein bisschen aufgebaut. Ja.
Und es würde bedeuten, dass Swansea natürlich Tabellenletzter bliebe.
Ja, bitter für die Waliser. Mal gucken, ob die da noch rauskommen.
Ja, so weit ist es ja nicht. Bis Platz 17 sind es genau ein Punkt. Apropos Platz 17, Crystal Palace, Heimspiel gegen Everton, natürlich noch ohne Jenkinson wahrscheinlich. Das ist um 16 Uhr, genauso wie Bournemouth gegen Watford, Platz 11 gegen Platz 14, auch ein Duell im Mittelfeld. Aber der Verlierer, zumindest ist Watford, könnte sich schon wieder ein paar Sorgen machen im Abstiegskampf. Außerdem Middlesbrough gegen West Ham, und Stoke gegen Manchester United. Da könnte man ja mal auf einen Ausrutscher hoffen.
Ja, ist zumindest ein Spiel, von dem man vielleicht ein Upset-Potenzial erwarten kann.
Doppelpack Peter Crouch.
Ja, hat ja letztens den Vertrag erst verlängert, habe ich gesehen. Aber Stoke, in Stoke zu spielen, ist ja immer sowas, wo man nicht genau weiß, was man kriegt.
Ja, ist blöderweise nachmittags und nicht abends.
Ja, also, ja, vielleicht, wenn Stoke dann unentschieden raus machen könnte, wäre es schon super. Alles, was man da an Punktverlusten mitnehmen würde gegenüber Man United, finde ich, durchaus angemessen.
Man kann zumindest mal eine leise Hoffnung äußern,
ja, bei so einer Ansetzung. Genau, warum nicht? Ist definitiv was drin. Also wenn wir da jetzt in Stoke spielen würden, am Wochenende würde ich mir schon Gedanken machen.
Genau, und außerdem um 16 Uhr noch West Brom gegen Tabellenvorletzten Sunderland. Und dann das Topspiel sozusagen des Spieltags um 18.30 Uhr, Man City gegen die Spurs.
Ja, hatte ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Ja, durchaus, ja, der Knaller im Endeffekt ist des Spieltages, kann man ohne Frage sagen, von der Ansetzung
parallel her. Dazu in der Bundesliga Leipzig gegen Frankfurt.
Das ist natürlich eine harte Entscheidung. Ne?
Die Fußballwelt muss eine harte Entscheidung treffen,
definitiv,
wenn man sich da anguckt.
Ja, City, wie wir es ja gerade schon ein bisschen angedeutet hatten, sicherlich unter Druck, auch nach der Niederlage bei Everton. Spurs müssen eigentlich
High-Flying sozusagen.
Ja, mit der Form, die sie momentan haben, auch mit Selbstbewusstsein dort auftreten. Man wird sehen. Könnte durchaus passieren. Ich würde es nicht ausschließen. Mein Tipp wäre eher ein Remis.
Ja, aber das gut wäre für uns.
Nein, ja, das optimale Ergebnis für uns wäre, ist gar keine Frage. Aber auch vor dem Hintergrund so der beiden Mannschaften, der momentanen Leistungspotenziale, könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass dann unentschieden bei rauskommt. Aber warten wir es ab, müssen wir mal schauen. 4, 5 gelbe und rote Karten plus 3 Verletzungen wären ja auch nicht schlecht. Also wir nehmen alles mit, was schädlich ist.
Volle Breitseite wieder. Genau. Aber Moral hat im Sport ja, das wissen wir sowieso nichts mehr.
Nein, vor. Nein, Payet haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ja.
Genau. Sonntag?
Sonntag sind neben unserer Partie um 15.15 Uhr gegen Burnley noch die Frühansetzung mit Southampton gegen Leicester zu sehen. Da können wir uns den FA Cup Gegner einmal vielleicht in einem Spiel nochmal betrachten. Und das 17.30 Uhr Spiel von Chelsea gegen Hull. Wo ich jetzt auch nicht groß erwarte, dass Chelsea dort Punkte lassen wird, ehrlich gesagt. Bei Hull weiß man es zwar nicht, die können einen guten Tag haben, aber im Endeffekt derzeit drittletzter in der Tabelle. Eigentlich müssen sie irgendwas holen, aber bei Chelsea kann ich jetzt wirklich nicht sehen, dass das bei der momentanen Chelsea-Form der Fall sein wird.
Überhaupt nicht.
Nee. Nein.
Leider nicht.
Von daher können wir uns jetzt über unser Spiel Gedanken machen. Gegen Burnley zu Hause, wenn wir jetzt eines von zwei Premier League Heimspielen, die jetzt hintereinander direkt anstehen, neben dem von Watford. Ja, wir dürfen uns natürlich gar keine Punktverluste mehr erlauben. Und
6 Punkte, alles andere wäre nicht zufriedenstellend.
Genau, das sehe ich auch so. Von daher, was erwartest du von der Aufstellung, insbesondere im offensiven Bereich?
Wir hatten von unserer?
Ja, wir hatten natürlich E-Mail-Zuschriften oder auch Tweets, die natürlich auch auf diese Thematik eingegangen sind, die wir auch schon mal so ein bisschen erörtert hatten, dass eigentlich Perez gut spielt, aber wenig Einsatzzeit bekommt. Siehst du ihn jetzt in dem Spiel in der Startelf oder eher mit Blick auf Southampton?
Eher Southampton, würde ich sagen. Ich würde sagen, Wenger stellt gegen Burnley so auf, wie er immer aufstellen würde. Das heißt, Giroud vorne, Alexis, Iwobi, Özil.
Also gleich mit Swansea.
Genau, gleich mit Swansea. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Coquelin jetzt schon wieder reinkommt nach der längeren Verletzung. Das heißt, Xhaka und Ramsey müssten wieder mitspielen. Elneny ist ja noch in Afrika, auf alle Fälle. Das heißt, unveränderte Aufstellung, was offensiv angeht. Und ich denke auch, dass sonst sich nichts groß ändert. Die einzige Variante, die man ja ändern könnte, wäre Bellerin, der wieder zurück im Training ist, ebenso wie Coquelin und Gibbs eben, dass Bellerin wieder für Gabriel spielen kann. Aber weiß ich jetzt nicht. Muss man sehen, wie fit Bellerin schon wieder ist. Ansonsten sehe ich keinen Grund, irgendwas groß zu ändern, zumal man ja wieder eine Woche Pause hat bis zum nächsten Spiel. Also.
Ja, ich denke auch, dass die Frage Bellerin eigentlich die einzige wäre, wo man ein bisschen überlegen könnte, ob man da einen Tausch im Endeffekt in der Startaufstellung sieht. Ansonsten sehe ich auch die offensive Ausrichtung ja gleich wie gegen Swansea aus. Hat ja eigentlich auch ganz gut sich bewährt an der Stelle. Und das sollte reichen, diese Burnley-Mannschaft bezwingen zu können, obwohl man natürlich sagen muss, mit Platz 10 in der Tabelle sehr beachtlich, 10 Punkte vor den Abstiegsrängen, für Burnley sicherlich schon ein gutes Polster, was man bestimmt nicht so eingeplant hatte, aus den letzten 4 Spielen 3 Siege. Das lässt sich eigentlich ganz gut sehen, ne?
Ja, komm mit Selbstvertrauen, und das ist immer gefährlich, ein Gegner mit Selbstvertrauen im Emirates. Und Ja, also ich hätte jetzt erwartet, dass, also ich würde erwarten oder ich erwarte, dass sie sich eher wieder defensiv hinten reinstellen, wie das eigentlich fast alle Gegner machen, aber so richtig viel zu verlieren haben sie ja eigentlich auch nicht. Vielleicht kriegen wir auch eine etwas mutigere Mannschaft, aber ich würde sagen, auf Basis der Erfahrung, die andere Mannschaften gemacht haben, mit der Tatsache, dass wir uns extremst schwer tun gegen tiefstehende Mannschaften zu Hause, denke, das hat sich bis Burnley rumgesprochen, erwarte ich sie eher wieder defensiv. Sie spielen ja sowieso generell nur mit einer Spitze, mit so einem 4-4-1-1 oder manchmal auch mit einem 4-1-4-1. Deswegen glaube ich schon, dass da wahrscheinlich wieder zwei Vierer-Reihen uns in der gegnerischen Hälfte erwarten und unsere Aufgabe es sein wird, da mit genug Bewegung, mit genug Kreativität, auch mit genug Flexibilität nach vorne zu spielen, um eben diesen Abwehrriegel zu knacken und möglichst, und das wäre natürlich ideal, früh 1-0 in Führung gehen.
Ja, das ist immer so ein Punkt, insbesondere im Heimspiel auch gegen eine tiefstehende Mannschaft, und sie werden vorne sicherlich dann mit Vokes oder mit Gray im Endeffekt so die Stoßstürmer Anspielstation haben, die alleinig auf weiter Flur wahrscheinlich sich bewegen wird.
Wir haben die ja nicht im FA Cup gespielt. Ich habe das natürlich noch rausgesucht, dass sie Dienstag gespielt haben, aber nicht nachgeguckt.
Ich bin meine, sie hätten dort gewonnen, ja.
Ja, gegen Sunderland gewinnt derzeit eigentlich ja auch jeder.
Ja, von daher vielleicht...
Kleiner Vorteil für uns, dass wir ein paar Tage mehr Pause haben. Das scheint ja offensichtlich wichtig zu sein, die Anzahl der Tage.
Genau, wie wir seit den Feiertagen und den dortigen Ansetzungen ja wissen und gelernt haben. Von daher, im Hinspiel war es aber auch ein knappes 1-0 nur.
Weil wir aber auch schlecht gespielt haben.
Ja, aber das zeigt, so leicht wegzudrücken ist Burnley diese Saison sicherlich nicht.
Nein, natürlich nicht, hat auch keiner gesagt, aber trotzdem 3 Punkte braucht es. Und,
ohne Frage, das ist...
Dass das jetzt, glaube ich, so von allen Spielen, die, also wenn wir uns jetzt vergleichen mit Liverpool und Chelsea, die auch Heimspiele haben, würde ich sagen, haben wir da schon die schwierigere Aufgabe von,
ja,
von
den drei. Ja, wenn man vergleicht, allein vom Tabellenbild, Hull und Swansea sicherlich unten drin ganz tief und Burnley im gesicherten Mittelfeld eher mit Anschluss schon fast nach oben. Also von daher... Kann man wirklich sagen, ist es nicht der einfache Gegner, den vielleicht man vermuten mag, wenn man als erstes einmal auf den Namen oder das Papier guckt. Schaut man ein wenig länger und genauer hin, wird man erkennen, dass das sicherlich auch wieder eine harte Nuss wird. Vielleicht überraschen wir uns aber auch selber, dass wir das Ganze völlig überlaufen, weil wir eine Woche Pause hatten und fitte Beine haben.
Ja, wenn wir so anfangen würden wie zur zweiten Halbzeit gegen Swansea, das mal von Beginn an machen würden und früh in Führung gehen, dann wäre das ja auch alles viel, viel einfacher. Weil dann habe ich auch nichts dagegen, wenn wir uns den Ball da irgendwie hin und her schieben, aber führen und sozusagen auf der Siegerstraße sind. Nur das wäre mal wieder Zeit. Ja, Team News haben wir schon angesprochen. Coquelin, Gibbs und Bellerin wieder zurück. Walkett noch nicht. Ja, auch keine Ahnung, was mit dem ist, aber egal.
Ja, ist wie ein klassischer Theo, ne? Also, Theo. Ja, muss man ja wirklich so sagen. Es ist wieder von einer Woche bis zwei und dann sind wir jetzt, wo sind wir jetzt schon? Bei anderthalb Monaten?
Ja, hat er überhaupt im neuen Jahr schon mal gespielt?
Nein, nee, ne?
Ich glaube, das letzte Mal. Der
vor Weihnachten hat er auch nicht mehr gespielt.
Ich glaube, das letzte Mal bei Man City war das da am 18. Dezember oder so. Das Auswärtsspiel bei Man City müsste es gewesen sein. Da hat er mitgespielt. Ja, hat das danach, Tor gemacht.
Aber danach war nichts mehr. Stimmt,
genau. Also hat er vor Weihnachten das letzte Mal gespielt.
Ja. Weiß auch niemand was, es wird auch nicht wirklich großartig was kommuniziert. Also
ich denke mal, dass der mit seiner Kaffeemaschine so beschäftigt ist.
Genau,
mit
seiner Kaffeemaschine. Also ich erwarte eigentlich täglich die News, es muss operiert werden, aber vielleicht habe ich auch Unrecht, aber...
Gut, werden wir festhalten, das war jetzt bei Minute 48, dass du diese Aussage gemacht hast, vielleicht müssen wir die nochmal irgendwann wieder reinschneiden.
Vielleicht müssen wir die nochmal reinschneiden, wir behalten es auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, was uns zum einen noch vor dem Rausschmeißer zum Ox of the Episode bringt. Du hast vorher gesagt, ich soll mir spontan was ausdenken. Dir ist den ganzen Tag über nichts eingefallen.
Ja.
Ich hätte natürlich, also ich hätte einen Arsenal-technischen anzubieten. Den hatten wir vorhin auch schon mal so ein bisschen ganz kurz angedacht. Das wäre Iwobi, kein Tor, trotz 2 Torschüsse. Oder wie war das?
Naja, nee, 2 Tore, aber kein eigenes Tor.
Genau, das meinte ich. Genau.
Bei dem dritten Tor, das war es unstrittig, dass das nicht sein Tor sein kann. Bei dem zweiten, die Frage ist, wenn er wäre der so reingegangen, weiß man halt nicht, ob Fabianski den gehalten hätte. Aber das zweite war schon ein bisschen blöd, aber dass er es nicht bekommt. Ich meine, war abgefälscht, der Schuss.
Ja, definitiv eine gute Wahl von
Oxford. Der dritte war im Endeffekt ja einfach, der wäre ja daneben gegangen. Also da war ja einfach Norton so doof.
Ja, gut, ein Expert-Spieler, was will man erwarten? Aber wir könnten natürlich auch den Oxford-Episode an einen nicht Arsenal-Spieler oder Arsenal-Thematik vergeben. Das ist ja nicht verboten. Und zumindest habe ich das in unseren Ox-of-the-Episode-Statuten nicht gefunden.
Nein. Es gibt jemanden, der einfach ein bisschen Pech hatte oder einfach auffällt.
Ja, und da fiel mir Diego Costa auf in der letzten Woche, weil ich es durchaus amüsant fand, dass ein Spieler von Chelsea verleitet von viel Geld aus China. Ich meine, das ist doch ein Paradox in sich, oder?
Ja, aber es ist Diego Costa, von daher.
Aber ist doch lustig, ne? Offiziell sind es Rückenschmerzen. Und man wird für Rückenschmerzen bei Chelsea durchaus nicht mit einer Strafe belegt. Finde ich übrigens gut.
Diego Costa, ich meine, wir kennen ihn doch alle. Also das ist doch natürlich ein riesengroßes Piep.
Was meinst du? Und im Sommer Shanghai ist er mit Carlos Tevez die Doppelspitze?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also man sieht, dass... Ich meine, er spielt schon eine ziemlich gute Saison. Also man muss ja auch sagen, dass das ein ziemlich guter Fußballer ist an sich. Aber ja, ich weiß nicht.
Ich finde,
Chelsea hat ja auch jetzt durchaus Bedarf, halt ein paar Einnahmen zu machen. Also man merkt schon, dass deren... Die haben zwar auch einen guten Umsatz, aber die haben auch hohe Ausgaben. Ich weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den loswerden und sagen, hier gut, ähnlich wie bei Payet... Also hier einfach jetzt, du hast Vertrag bei oder bist Angestellter des Vereins, wir zählen auf dich und dann so ein Theater machen, nur weil da ein paar Millionen Euro umgerechnet mehr kommen. Es hat echt so kein wünschenswertes Verhalten.
Ich finde, er passt zu Carlos Tevez und den 615.000 Pfund pro Woche einfach perfekt hin in Shanghai und wir behalten das im Auge und das
ist auch sehr wert. Auch weil die Thematik ja bei Sanchez schon mal aufkam. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du in der Premier League spielst, ne, wie doof kann man sein, nach China zu wechseln?
Sehr doof, wie an vielen Beispielen zu sehen. Oscar von Chelsea.
Keiner nimmt dich mehr wahr. Du spielst im Endeffekt vor einem Publikum, das quasi durch Politik und Autorität zum Fußballlieben erzogen wird. Ja, also ihr müsst jetzt ins Stadion gehen. Klar, ich meine, China ist natürlich eine boomende Nation mit hohem Wirtschaftswachstum, mit extrem viel Geld, das allerdings auch extrem ungleich verteilt ist, das muss man natürlich auch sagen. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn du in Großbritannien, wenn du in England wohnst und in der Premier League spielen kannst, also warum nach China wechseln? Das ist mir völlig schleierhaft. Ja. Das ist ein sportlicher Abstieg. Ob die in 10, 15 Jahren vielleicht dann mal die Fußballnation sind, zu der sie künstlich gemacht werden, kann man vielleicht drüber noch diskutieren. Es ist ja auch im Endeffekt offen. Dieser Plan, den der chinesische Premier da hat und so, der soll ja über 15, 20 Jahre gehen. Ich weiß nicht. Also da, gut, wir haben vorhin schon über Moral und Sport gesprochen, ganz kurz. Es ist im Endeffekt keine gute Entwicklung, die da derzeit stattfindet in China. Aber die funktioniert natürlich auch nur, weil es genug Spieler gibt, die da hingehen. Also man kann ja auch sagen, Moment mal, ich spiele hier gerade in der besten Liga der Welt, in der ausgeglichensten, in der umkämpftesten. Warum soll ich da nach China gehen? Ja.
Also, es ist eine Frage, welchen sportlichen, persönlichen Ehrgeiz man an sich selber stellt. Ne? Ja. Das ist relativ einfach.
Die einen machen es so, die anderen machen es so.
Genau, verhungern wird auch in der Premier League keiner. Von daher haben wir auch zwei moralische Aspekte heute mal im Podcast angesprochen. Muss ja auch mal sein, neben dem ganzen Firlefanz, den wir sonst hier so sprechen. Was uns im Endeffekt 1:1 in den Rausschmeißer bringt und da haben wir wie immer die obligatorischen Hinweise auf die Kontaktmöglichkeiten, die ihr habt. Wir haben die E-Mail, die klassisch ist germangunners@googlemail.com. Schreibt uns eure Anregungen, eure Ideen, was euch auf dem Herzen liegt. Wie auch immer, haut es einfach in die Tasten, wir werden darauf antworten. Über Twitter, Felix@Medispo ist ich @GermanGunners, gerne mit dem Hashtag GG Podcast, aber auch so immer für Konversationen bereit. Facebook.com/German Gunner oder eben die Blogseite selbst germgunners.com, da habt ihr die Comments oder könnt ihr auch die Kommunikationswege nochmal nachvollziehen. Findet ihr auch den Link zu unserem Podcast, könnt ihr gerne bei iTunes abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt, erzählt es weiter und verbreitet die Nachricht.
So sieht's ist aus. Das, ja. Ich hab genickt und festgestellt, dass halt der Podcast ja noch gar kein visuelles Medium ist. Zumindest nicht unserer.
Genau. Ja, dann wäre es ja auch ein Vodcast.
Genau.
Und Mensch, Felix, du hast ja die Terminologie gar nicht drauf.
Nee, deswegen. Von daher, aber es gibt ja auch Videopodcasts. Das heißt doch auch so, man muss gar nicht Vodcast sagen.
Ja, okay. Ja. Das wusste ich noch nicht.
Gut.
Der nächste Podcast steht am 1. Februar 2017. Also genau. In 13 Tagen
nach dem Watford-Spiel und vor unserer Partie beim FC Chelsea.
Genau, wir haben uns was Schönes wieder für euch ausgedacht, dazu im Laufe der Zeit mehr. Und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder dabei seid.
Ja, wir können ja zumindest schon mal sagen, dass wir einen sehr illustren Gast haben, über den wir uns schon sehr freuen.
Definitiv sehr, sehr freuen. Da haben wir uns heute schon Astro abgefreut.
Ja, also zumindest eine gewisse Vorfreude ist da.
Definitiv.
Ich bin gespannt.
Jetzt seid ihr aber richtig angefixt da draußen, ne? Ich merke das schon. Deshalb hauen wir jetzt auch die Episode hier.
Es geht allen erstmal noch total. Es ist egal, es sind noch 2 Wochen.
Das sagst du. In der heutigen Zeit muss man auch mal so irgendwelche Fixpunkte haben. Die ist so schnelllebig, da kann man sich an sowas doch mal aufhängen. Da kann man sagen, in 13 Tagen ist German Gunners Podcast, da kommt ein richtig geiler Gast. Wow, da fieber ich jetzt drauf hin. Das ist so wie mit Weihnachten. Ich meine, man muss auch mal Traditionen pflegen und solche Termine auch mal, worshipen, wie der Engländer sagt.
Gut, dann mach das auf alle Fälle.
Mach ich.
Ja, also ich auch. Ich freue mich ja auch. Vor allen Dingen wird es noch lustiger, wenn wir ein gutes Spiel gegen Watford gemacht haben.
Das ist natürlich Grundvoraussetzung, weil sonst geht das Ganze in die Hose. Aber egal. Wir machen auch bei der Niederlage gegen Watford das Beste draus, aber da gehen wir erstmal nicht von aus. Das Spiel gegen Watford wird Thema sein, der Blick auf das Spiel gegen Chelsea, den dann wahrscheinlich immer noch amtierenden Tabellenführer.
Ja, geht gar nicht anders.
Geht gar nicht, mathematisch gar nicht anders, sehe ich auch gerade. trotzdem viel zu besprechen und
Es wird nicht so sein, dass die Spurs 51 haben und Chelsea 52 und automatisch den Platz wechseln.
Nee, ja, in der Vorstellung der Spurs-Fans vielleicht, ne?
Ja, vielleicht.
Ja, gut.
Aber jetzt haben wir auch schon. Aber idealerweise sollten wir 50 haben, wenn wir uns das nächste Mal widersprechen.
Das wäre.
Und noch eine Runde weiter im FA Cup wäre auch nicht verkehrt.
Also, wie ihr seht, eine Menge Themen auch für unseren Gast am 1. Februar. Streicht euch im Terminkalender an. Und freut euch drauf. Wir machen jetzt hier die Klappe zu und wünschen euch einen schönen Abend.
Ja, tun wir. Bis dahin.
Tschüss.